Let's go.
Ausgezeichnet. Der Podcast über die PreisträgerInnen des Akademischen Nachwuchs- und Promotionspreises der FABU. Herzlich willkommen zu Ausgezeichnet, dem Podcast zum Akademischen Nachwuchs- und Promotionspreis der FABU. Der Verein der Freunde und Alumni der Bergischen Universität e.V. ist eine fächerübergreifende Vereinigung. Sie fördert vielfältige Projekte an der Bergischen Universität und versteht sich als Brücke zwischen Forschung und Wirtschaft. In dieser Miniserie stellen wir die diesjährigen PreisträgerInnen und ihre Projekte vor. Mein Name ist Anne McDonald, ich bin Content Managerin an der Uni Wuppertal und ich begleite die PreisträgerInnen durch die Interviews. Ein kleiner Hinweis vorab. In dieser Folge geht es um Stromnetze, Infrastruktur und Stromausfälle. Wir haben diese Folge aber schon vor dem großen Stromausfall in Berlin im Januar 26 aufgezeichnet. Deswegen kam er im Interview mit Jakob nicht vor. Und heute sitzt der Jakob bei mir. Hallo Jakob.
Hallo Anne.
Jakob, du sitzt hier heute bei mir, weil du den FABU-Nachwuchsforschungspreis für deine Masterarbeit gewonnen hast. Erstmal nochmal herzlichen Glückwunsch zur Auszeichnung.
Vielen Dank dir, Anne, und vielen Dank an das FABU für diese Auszeichnung.
Wir sitzen hier im Audiostudio, Jakob, der BUW, und wir haben hier, wenn wir uns umgucken, haben wir Licht und am Mischpult leuchten die bunten Dioden, also wir haben Strom. Das ist toll, oder?
Das ist sehr gut.
In so einem Moment möchte man eigentlich sagen, Jakob, vielen Dank, dass du an deinem Thema geforscht hast, aber wir alle hoffen, dass es lieber einfach irgendwo in einer Schublade liegen bleibt und wir es gar nie brauchen. So, also vielen Dank für die Arbeit, aber schöner wäre, wenn wir es nicht brauchen würden. Wir verraten jetzt einfach mal, bevor die Leute uns da draußen für verrückt halten, verraten wir einfach mal den Titel deiner Arbeit und ich lese den ab. Die Entwicklung einer Software für den Inselnetzaufbau auf Verteilnetzebene nach einem Blackout.
Genau.
Und für die These bist du jetzt ausgezeichnet worden. Jakob, wir fangen hier eigentlich immer erst so ein bisschen am Anfang der Geschichte der Menschen an. Nimm uns mal mit auf deine Reise. Wie bist du zu deinem Studienfach gekommen?
Ja, ich habe in der Schule schon mit dem Mathe-LK und Physik-LK angefangen, also mit den besten Voraussetzungen, um dann in ein ingenieurwissenschaftliches Studium zu starten. Und ich habe mich dann entschieden, ja, Wirtschaftsingenieurwesen zu studieren, schon mit einem Fokus auf Energiesystem und das Ganze in Kooperation mit einem Unternehmen, mit den Stadtwerken Solingen und bin an die Hochschule Ruhr-West gegangen.
Das heißt, du hast dual studiert.
Richtig.
Erzähl mal bitte, wie läuft das ab?
Genau, es gibt da verschiedene Möglichkeiten, dual zu studieren. Also es gibt die einen, die 3 Monate im Unternehmen arbeiten und 3 Monate an die Uni oder an die Hochschule gehen. Mhm. Bei mir ist es ein bisschen anders gewesen. Ich hatte meistens 2 Tage, die ich gearbeitet habe und 3 Tage, die ich studieren konnte. Das heißt, ich musste 2 Tage in Solingen vor Ort sein und 3 Tage in Bottrop an der Hochschule Ruhr-West. Und hatte mir dann, weil die beiden Städte ja doch ein wenig auseinanderliegen, eine Wohnung in Essen gesucht.
Ja, mittendrin.
Genau, um dann Richtung Bottrop und Solingen nicht ganz so weit fahren zu müssen.
Ja. Kann man dann oder konntest du mit der Kombination das, was du im Studium gelernt hast, sofort dann auch in deiner Arbeitsstelle anbringen? Oder war das Studium generell und die Arbeit war schon sehr speziell? Also wie hat sich das ergänzt?
Es hat auf jeden Fall Ergänzungen gegeben, ja, aber es gab natürlich auch viele Module, die man jetzt nicht für die Praxis direkt anwenden konnte, aber durch die Kombination glaube ich, dass mir das Studium natürlich für die Arbeit unterstützt und geholfen hat und andersrum war es genauso, dass auch die Arbeit mir beim Studium geholfen hat und man hatte natürlich dann ja direkt auch Ansprechpartner im Unternehmen, die man bei Fragestellungen im Studium natürlich auch ansprechen konnte. Was ein großer Vorteil ist.
Ja. Und da hast du deinen Bachelor abgeschlossen.
Genau, da habe ich meinen Bachelor abgeschlossen.
Kannst du dich noch an das Thema deiner Bachelorarbeit erinnern?
Ja. Ich habe das Potenzial von Photovoltaikanlagen untersucht auf den städtischen Liegenschaften in Solingen. Also ich bin da nicht nur dann mit den Stadtwerken Solingen in Kontakt gewesen, sondern auch mit der Stadt Solingen und habe mir genau angeschaut, welche städtischen Liegenschaften gibt es, und wie ist dann das Potenzial für Photovoltaikanlagen auf diesen, und habe mir auch eine spezielle Schule ausgesucht und für diese Schule dann mal ja eine Photovoltaikanlage exemplarisch geplant und die Ergebnisse von diesem Projekt dann auf die Gesamtheit der städtischen Liegenschaften übertragen.
Und weißt du, ob da heute was, also ist da was draus geworden? Hat die Stadt Solingen da was von umgesetzt? Oder hast du das aus den Augen verloren?
Ich habe es auch ein bisschen aus den Augen verloren. Also es gab auf jeden Fall Gespräche, dass man auf dieser Schule tatsächlich auch dann eine Photovoltaikanlage errichten wollen würde.
Mhm.
Ein bisschen kam dann das Problem auf, dass es sich dabei um ein denkmalgeschütztes Gebäude auch handelt, was leider für viele doch noch ein Grund ist, der dagegen spricht, dort eine Anlage zu installieren. Deswegen kann ich es dir tatsächlich nicht sagen, ob auf dem Gebäude jetzt heute eine Anlage steht oder nicht.
Wir gucken nach. das heißt, da hast du den abgeschlossen, aber dann bist du ja sozusagen weder, also du bist zumindest deiner Hochschule nicht treu geblieben, weil zum Master bist du ja an die Uni Wuppertal gewechselt. Wie kam das?
Genau. Ich habe 4 Jahre und 8 Semester gebraucht für den Bachelor und habe mich natürlich dann im Laufe dieser Zeit gefragt, möchte ich überhaupt einen Master studieren? Möchte ich vielleicht in Vollzeit auch direkt bei den Stadtwerken Solingen weiterarbeiten? Aber für mich stand relativ früh die Entscheidung auch klar, dass ich ein Masterstudium machen möchte. Und ich habe auch relativ schnell mich entschieden, ich möchte gerne nochmal eine neue Universität, Hochschule kennenlernen und möchte dann gerne auch an eine Universität wechseln. Mhm. Und ich habe mir dann Gedanken gemacht, welche Universitäten, welche Studiengänge überhaupt für mich in Frage kommen, und bin auch relativ schnell, weil ich gebürtiger Wermelskirchner bin, natürlich auch auf die BOW gekommen und habe auch gesehen, dass eben der Masterstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen Energiemanagement natürlich sehr gut zum Bachelor passt. Es war aber auch nicht die einzige Universität, die ich mir angeguckt habe. Also ich habe mich insgesamt, glaube ich, bei 4, 5 Universitäten beworben, unter anderem bei der RWTH, bei der TU Dortmund in Paderborn, auch in Wuppertal, und ja, entweder kam es zum Teil auch zu Ablehnungen tatsächlich, beziehungsweise habe ich auch hier in Wuppertal und an anderen Universitäten Auflagenmodule bekommen.
Warum das? Weil der Master so spezifisch war, dass dein Bachelor nicht ganz drauf gepasst hat? Oder wie kommt das dazu, dass man sowas bekommt?
Genau, also immer wenn du an eine Universität oder Hochschule gehst für deinen Master und du bist externer Studieninteressent, wird natürlich geschaut, wie gut passt dein Bachelorstudium zu dem gewünschten Masterstudiengang. Mhm. Und da gibt es dann verschiedene Voraussetzungen, die du erfüllen musst, um starten zu dürfen. Aber es gibt eben auch verschiedene Module, die als Auflagenmodule in den Studiengangsordnungen festgeschrieben sind. Und da gibt es dann ganz klare Bestimmungen, wann man die im Bachelor erreicht hat oder nicht erreicht hat. Und ich habe dann eben auch an der Uni Wuppertal 2 Auflagenmodule nochmal belegen müssen.
Aber wir haben sozusagen den Kampf um dich gewonnen damals.
Genau.
Sehr schön. So, dann bist du hier losgestartet in den Wirtschaftsingenieur-Master und hast dich sofort auf das Thema deiner Masterarbeit spezialisiert, oder hast du erstmal geguckt, was es hier alles gibt?
Ich habe mich tatsächlich noch gar nicht darauf spezialisiert, sondern einfach erstmal mit dem Master angefangen im ersten Semester und ja, natürlich mit den Pflichtmodulen irgendwo angefangen, mich noch nicht sehr spezialisiert. Ich glaube, ich habe dann im ersten Semester mal Windkraftanlagen gehört, also mich durchaus auch für erneuerbare Energien interessiert. Auch, durchaus mich mal in Module gesetzt, die ich dann nicht unbedingt beendet habe, aber einfach, um sie mir mal anzuhören und mich dann erst zu entscheiden, möchte ich dieses Modul auch beenden. Und
Wann kristallisierte sich das dann so raus, dass du in die Richtung gegangen bist, die jetzt eben dein Masterthesis-Thema hergegeben hat?
Das ist erst tatsächlich im Zeitraum passiert, wo ich gerade auch noch im Auslandssemester gewesen bin, in meinem 3. Semester. Da bin ich in Slowenien gewesen und ich hatte relativ früh schon ab dem 1., 2. Semester Kontakt zum Lehrstuhl und zum Oberingenieur aufgebaut, der uns dann auch mal in seiner Vorlesung angesprochen hatte und lose mal sich erkundigt hatte, ob wir uns vorstellen könnten, auch für eine Promotion an der Uni zu bleiben. Und das ist dann durchaus ein Thema geblieben, was mich eben während meines Masters begleiten hat. Und dann hatte ich eben auch ein Gespräch, während ich im Ausland war, mit ihm und habe mich erkundigt, ja, was es für Themen aktuell gibt, wo später eben eine Promotion gegebenenfalls möglich wäre. Und da haben wir dann geschaut, ja, es werden ja immer Fördergelder auch eingefordert,
ja.
Skizzen geschrieben.
Ja.
Und da gab es dann verschiedene, die noch nicht bewertet wurden. Also es war nicht klar, welche dieser Skizzen vielleicht kommen würden.
Ja.
Und ich habe dann aber Gespräche mit den Betreuern geführt und mir eben überlegt, okay, das Thema Blackout und wie ich bei einem Stromausfall dann kritische Infrastruktur wieder versorgen kann.
Ja.
Ja, das hat mich dann gecatcht und ich habe gesagt, okay, damit möchte ich mich auf jeden Fall während der Masterarbeit erstmal beschäftigen. Und das unabhängig davon, ob ich danach die Promotion auch in diesem Bereich durchführen kann oder ob ich mich dann gegebenenfalls auch nochmal umspezialisieren muss.
Ja, du hast also aus Slowenien heraus hast du mit den Lehrenden hier an der Uni in Austausch gestanden.
Okay. Genau.
Erzähl gerade mal kurz was von Slowenien, das finde ich super interessant. Wie kam das, dass du da hingegangen bist?
Sehr gerne. Genau, der Vorteil beim Wirtschaftsingenieur ist eben, dass ich sowohl an der Fakultät Elektrotechnik ja ein Auslandssemester machen kann, aber eben auch im Bereich der Wirtschaftswissenschaften. Und ich habe mich dann entschieden, aufgrund der größeren Auswahl mit den Wirtschaftswissenschaften, mich dort zu bewerben auf Erasmus Plus. Und ja, relativ früh entschieden, okay, ich möchte jetzt nicht das klassische Erasmus Plus Richtung Italien, Spanien machen, was vielleicht viele deutsche Studierende machen, sondern ich möchte ganz bewusst zu einem Ort und in ein Land gehen, was vielleicht so ein bisschen unbekannter ist, wo ja auch, wo ich auf weniger Deutsche komme und mit denen dann auch Deutsch sprechen würde, sondern wo ich wirklich auch mein Englisch irgendwo mehr verbessern kann und dann keine große Gruppe an Studierenden aus Deutschland hätte.
Ich hatte mich schon gefragt, wie gut deine Landessprache so ist, aber wenn es dann auf Englisch geht, dann ist ja...
Ich habe wenig Slowenisch in der Zeit gelernt.
Hast du gelernt? Okay, aber immerhin. Mehr als wenn du nach Italien gegangen wärst.
Vielleicht.
Genau, so, das heißt, das war so dein Werdegang und dann bist du wiedergekommen. Du hast gesagt, du warst im dritten Semester im Ausland, das heißt für dein viertes, das ist dann ja eigentlich auch schon, ist das schon das letzte Mastersemester bei euch oder ist der Master länger?
Nee, das war dann das letzte Semester.
Genau.
Wobei ich tatsächlich auch nochmal mein Auslandssemester verlängert habe und nochmal weitere Module im Ausland belegt habe. Und dann, als ich dann wiedergekommen bin im Sommer, habe ich dann mit meiner Masterarbeit angefangen.
Ja. Ja.
Und hatte eben 6 Monate Zeit, an diesem Thema zu forschen und die Software dann zu entwickeln.
Genau, weil darum geht's ja, um die Entwicklung einer Software. So, jetzt haben wir hier in deinem Titel noch die Phrase für den Inselnetzaufbau auf Verteilnetzebene. Das mag nicht jedem und jeder da draußen klar sein. A, was ist ein Inselnetz? Was ist die Verteilnetzebene? Nimm uns doch mal mit in die Stromlandschaft von Deutschland.
Das mache ich gerne. Dann fangen wir doch mal an mit dem Stromnetz. Also wir haben zum einen verschiedene Übertragungsnetzbetreiber, die sich um das Übertragungsnetz kümmern. Das ist die Höchstspannungsebene, 220 kV bis 380 kV. Und dann habe ich Verteilnetzbetreiber, die die anderen drei Spannungsebenen betreiben. Und das ist die Hochspannung, Mittelspannung und Niederspannung. Und es ging jetzt eben bei meiner Arbeit darum, wie ich Inselnetzaufbau betreiben kann auf dieser Verteilnetzebene, also nicht in der Höchstspannung. Und genau, wie mache ich weiter? Am besten nochmal auf den Blackout vielleicht auch in Spanien eingehen.
Ach so, ja, der Blackout kommt noch dazu, genau.
Genau, das ist ja auch ein Thema, aber was ist überhaupt ein Blackout?
Ja.
Ein Blackout ist eben ein großflächiger und langanhaltender Stromausfall. Also nicht nur, wenn hier jetzt die Uni oder Elberfeld ausfallen würde, sondern es muss dann vielleicht schon mal eine ganze iberische Halbinsel ausfallen. Ja. Und das auch für, ja, viele Stunden, damit das dann auch wirklich als Blackout klassifiziert wird.
Wie lang ging das da in Spanien?
Das hat zur Mittagszeit angefangen und ich glaube, die letzten Verbraucher sind auch erst am nächsten Morgen
wieder
zugeschaltet worden. Also nicht ganz 24 Stunden, aber ich glaube, es waren schon doch mehr als 12 Stunden, die große Teile von Spanien und Portugal.
Das darf man einen Blackout nennen.
Das darf man einen Blackout nennen, auf jeden Fall.
Okay.
Genau, und ja, jetzt kann man sich noch fragen, genau, was ist überhaupt ein Inselnetz?
Ja.
Kann man aber auch ganz gut an Spanien sich anschauen, denn Spanien hat ja gewisse Inseln, wie zum Beispiel die Kanaren.
Stimmt.
Und diese Inseln sind so weit vom europäischen Festland entfernt, dass es da nicht sinnvoll ist, diese mit dem europäischen Verbundnetz zu verbinden. Und deswegen hat man auf solchen Inseln häufig Inselnetze. Also das sind dann Netze, die sich irgendwo selbst versorgen müssen, wo genug erneuerbare Energien und Speicher vorhanden sein müssen, um ja, Lastverbraucher und eben auf der anderen Seite die Erzeuger immer in Waage zu halten.
Mhm. Mhm. Das war ja nicht immer so. Also erneuerbare Energien gab es ja vielleicht auf diesen Inseln vorher nicht. So, was haben wir, ist dann auf jeder Insel irgendwie ein kleines Kraftwerk oder wie habe ich mir das vorzustellen, wenn das abgekoppelt ist vom Festland?
Ja.
Das ist so.
Mhm. Genau.
Und wie kann das überhaupt zu so einem Blackout kommen? Also ich meine, warum war da ganz Spanien oder halt große Teile Spaniens für große Teile eines Tages geblackoutet?
Genau, das mit Spanien kann man tatsächlich bis heute auch noch nicht komplett erklären. Also da fehlt jetzt noch der finale Bericht, der, glaube ich, jetzt im Januar 2026 auch erscheinen soll. Bin ich auch sehr gespannt, was dann wirklich am Ende die Ursachen sind. Aber es sind wahrscheinlich auch mehrere Effekte gewesen. In Spanien gehe ich auch mal davon aus, dass insbesondere ein Problem gewesen ist, dass die Verbindung nach zu anderen Ländern, also insbesondere zu Frankreich, dann vermutlich zu schwach ausgebaut gewesen ist. Und das war sicherlich ein Grund, der da mit eine Ursache gespielt hat. Aber wenn wir uns jetzt allgemein Blackouts anschauen, das ist ja nicht der erste in der Geschichte, gibt es durchaus 2003 Italien einen Blackout, der durch einen menschlichen Fehler einfach entstanden ist, dass irgendwo eine Schalthandlung durchgeführt wurde und dadurch eine Leitungsüberlastung aufgetreten ist, die dann dazu geführt hat, dass weitere kaskadierende Effekte aufgetreten sind und auch ein großer Teil von Italien ohne Strom gewesen ist für einen großen Zeitraum. Sowas Ähnliches gab es in Deutschland auch, ich glaube es war 2006, wo aus der Meyer-Werft ein größeres Schiff entlassen wurde. Und auf der anderen Seite, ja, wenn man jetzt zum Beispiel auch mal in das Buch von Mark Ellsberg Blackout reinliest, können es natürlich auch wirklich Sabotageakte oder Cyberangriffe sein, die es auch schon in der Ukraine gegeben hat, die auch größere Teile von einem Netz irgendwo lahmlegen können.
Ja.
Und wir müssen natürlich sagen, auch mit dem Klimawandel gibt es natürlich immer mehr Extremwetterereignisse. Ja. Starkregen, Hitzewellen oder Kältewellen, die auch einen Blackout irgendwo auslösen könnten.
Das geht dann auf die Infrastruktur und dann, wenn ein Komponent ausfällt, ist das irgendwie noch verkraftbar, hast du gesagt. Aber wenn mehrere ausfallen, dann ist irgendwann, geht so ein Dominoeffekt los und dann krass. Diese Schalthandlung, was du eben gesagt hast, da in Italien, das war jetzt nicht irgendjemand zu Hause hat den Herd falsch angeschlossen, sondern das war schon irgendwie auf Kraftwerk- oder Netzbetreiberebene oder sowas, ne?
Genau. Ja. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann war das im Endeffekt in einer Leitstelle. Also ich habe eben Schalthandlungen, das kann ich mir so ein bisschen vorstellen, wie einfach ein Lichtschalter, dass ich dann eine Leitung oder ein anderes Betriebsmittel zu- oder abschalte.
Ja.
Und wenn ich dann natürlich irgendwo eine Leitung abschalte, die ich aber bräuchte, um eigentlich die Spannung drum aufrecht zu erhalten und dann diese Leitung wegschalte, dann kann es eben sein, dass an einer anderen Stelle eine Leitungsüberlastung auftritt.
Ja, da ist der Faktor Mensch dann dabei. Und den versuchst du ja auszuschalten, wenn ich das so richtig,
auch nicht
richtig
komplett
verstanden habe. Aber so als Laie denkt man dann so total blond, ja gut, da ist jetzt ein Kraftwerk ausgefallen, dann geht man halt hin und macht diesen Sicherungsschalter im Kraftwerk wieder rein und dann läuft es ja wieder so. Warum ist das nicht so einfach, in so einem Blackout-Szenario einfach wieder alles mit einem Klick, wir kennen das so vom Sicherungskasten, bei uns zu Hause fliegt die Sicherung raus, gehst du hin, machst den Sicherungskasten auf, machst die Sicherung wieder rein, läuft wieder alles. Warum ist das nicht so einfach, bei einem Blackout auf so einer großen Ebene einfach zu sagen, ja, dann fahr das Kraftwerk wieder hoch, ist ja gut.
Genau, das ist eben genau die Frage, ob das Kraftwerk überhaupt auch die Möglichkeit hat, sich selber wieder hochzufahren. Denn auch ein Kraftwerk hat eben einen gewissen Eigenbedarf, den es sich irgendwo nicht selbst zur Verfügung stellen kann, sondern dann muss eben Schwarzstart fähig sein. Und dafür braucht man dann zusätzlich nochmal vielleicht einen kleinen Generator, ein Dieselaggregat oder etwas Ähnliches, um auch das Kraftwerk überhaupt wieder anfahren zu können, wenn ich kein externes Stromnetz habe. Und wenn diese Schwarzstartfähigkeit gegeben ist, dann ist das eben möglich, aber das ist auch nicht überall der Fall und wenn ein Kraftwerk erstmal wirklich ausgefallen ist, dann ist es auch aus. Also wir haben ja gesehen, wie lange das in Spanien auch gedauert hat und ich meine, der spanische Netzbetreiber hat tatsächlich im ersten Moment auch mal gesagt, ja, das kann jetzt auch sein, dass das eine Woche dauert, bis der Strom wieder da ist.
Abgefahren. Man sollte doch denken, dass, also wir kommen da auch gleich nochmal zu, dass wenn man da so ein Kraftwerk hinstellt, dass da jemand drüber nachdenkt mit, naja, was mache ich, wenn das ausfällt? Naja, da muss ich halt irgendwie eine externe, unabhängig betreibbare Stromquelle für meinen Eigenbedarf irgendwie bereitstellen. So, da hast du gerade gesagt, das gibt's aber nicht überall. Das ist ja verrückt.
Genau, und im Normalzustand, wenn das Netz natürlich auch da ist, habe ich ja auch den Vorteil, dass dieser Eigenbedarf eben vom Stromnetz irgendwo gedeckt werden kann. Mhm. Und ein Blackout ist dann natürlich ein absoluter, und man muss auch sagen, sehr unwahrscheinliches Ereignis natürlich, auf das viele tatsächlich auch heute noch nicht unbedingt vorbereitet sind. Aber umso wichtiger ist es, dass wir uns eben darauf auch vorbereiten und alles dafür tun, dass ja erstmal natürlich so ein Fall gar nicht eintritt, aber dass, wenn er eintritt, dass wir eben gut genug dafür vorbereitet sind, um dann auf dieses Ereignis zu reagieren. Und da ist aber auch so ein bisschen natürlich das Problem, wie Netzbetreiber funktionieren. Also, dass sie natürlich auch versuchen müssen, relativ effizient zu arbeiten und nicht unbedingt Geld, ja, dafür bereit
und
steht.
Ressourcen, ja.
Genau, und Ressourcen, um sich auch auf solche Ereignisse vorzubereiten.
Also sozusagen, dass dieses Worst-Case-Szenario auszutesten, würde so viele Ressourcen verschlingen, dass man es drauf ankommen lässt.
Nein, so würde ich das auch nicht sagen. Also wir haben auch durchaus mit verschiedenen Netzbetreibern auch schon zusammengearbeitet, sowohl mit den Wuppertalern, also mit der WSW Netz und auch mit der EVL in Leverkusen, die ja zum einen eben im Vorgängerprojekt in Sisken schon dabei waren und da als Vollpartner mitgewirkt haben, die also auch solche Tests schon durchgeführt haben. Also es gibt schon auch Netzbetreiber, die sich damit beschäftigen.
Ja, wann kann denn so ein Kraftwerk überhaupt so einen Test durchführen? Also man kann das ja im Live-Betrieb zu sagen, wir simulieren jetzt mal einen Blackout, ist ja so für die Bevölkerung auch doof. So.
Genau.
Wie machen die das dann, wenn die so einen Test machen?
Genau, es gibt immer Momente, wann natürlich auch ein Kraftwerk mal nicht am Netz ist. Beispielsweise im Zeitraum einer Revision. Mhm. Aber es gibt eben auch durchaus Kraftwerke, die natürlich nicht 24/7 über 365 Tage im Jahr immer produzieren. Mhm. Das heißt, es gibt immer Momente, wo ein Kraftwerk auch mal aus ist und wo man es auch vom Netz trennen kann und wo man so einen Schwarzstarttest dann auch mal durchführen kann, wenn das Kraftwerk in der Lage ist. Und das ja wurde sowohl in Wuppertal als auch in Leverkusen schon getestet, zum Teil eben mit einem Müllheizkraftwerk beispielsweise, um dann ja auch mal einen Wasserturm wieder zu versorgen und so zumindest für ein Blackout vorbereitet zu sein, dass man eben ja die Wasserversorgung,
ja,
beispielsweise für Leverkusen sicherstellen kann.
Ja.
Weil das sind dann eben kritische Infrastrukturen, die drohen auszufallen, wenn sie nicht mehr mit Strom versorgt werden.
Ja, wer gehört da sonst noch so zur kritischen Infrastruktur? Wen muss man sonst noch prioritär versorgen?
Krankenhäuser, Polizei,
deutlich.
Feuerwehr. Das sind, sag ich mal so, vielleicht die allerwichtigsten, die auch in einem Blackout-Fall natürlich unbedingt arbeiten müssen.
Ja.
Viele davon, also sicherlich Krankenhäuser, müssen natürlich auch jetzt schon irgendwo in der Lage sein, mal Notstromaggregat zur Verfügung haben. Aber da ist natürlich auch die Frage, wie häufig tritt ein Stromausfall tatsächlich auf und wie häufig testen die überhaupt ihre Aggregate und funktionieren die dann überhaupt in so einem Extremereignis? Mhm. Und ja, ganz einfach in Wuppertal, stell dir mal vor, einen Stromausfall haben wir hier in Wuppertal und dann bleiben die Leute mitten irgendwo in der Schwebebahn stecken und dann müssen die natürlich auch erstmal zum nächsten Bahnhof gebracht werden. Denn die Feuerwehr hat, glaube ich, nur ein Rettungsteam für die Schwebebahn. Und um da dann mal alle Menschen rauszuholen, das kann eben 2 Stunden dauern. Und wenn man dann 10, 15, 20 Wagen hätte, die irgendwo in der Luft hängen, dann dauert das, glaube ich, nicht lange, bis da auch mal Panik ausbrechen könnte. Mhm. Aber dafür ist auch die WSW-Netz vorbereitet und die WSW-Mobil.
Super. Das hast du denen während deiner Masterarbeit eingetrichtert.
Das wussten die auch vorher schon.
Das ist sehr gut, das ist sehr beruhigend. So, was hat denn jetzt deine Masterarbeit alles damit zu tun? Also wir reden hier die ganze Zeit über die Stromversorgung und du hast eine Software gebastelt oder gebaut oder programmiert. Was genau macht diese Software, die du jetzt da, an der du gearbeitet hast in deiner Masterarbeit?
Genau. Also die Logik dieser Software, die bestand schon. Das hatten meine beiden Betreuer entwickelt, die sich um das Forschungsprojekt Sisken, was ich gerade eben schon erwähnt hatte, gekümmert haben. Und ich habe diese Logik genommen und diesen Algorithmus, den die sich ausgedacht haben und den eben in eine Software entwickelt. Und was ja diese Logik oder diese Software betrifft, funktioniert das so, dass ich zunächst mal ein schwarzstartfähiges Kraftwerk eben brauche, wie zum Beispiel ein Müllheizkraftwerk. Und von dort aus dann im Fall eines Blackouts schrittweise Leitungen, Transformatoren zuschalten würde, bis ich dann auch kritische Infrastruktur dann wieder versorgen könnte, also beispielsweise Feuerwehr, Polizei und Krankenhäuser oder auch die Wasserversorgung. Und die Software geht eben Schritt für Schritt genau diesen Weg. Also sie schaut sich an, was ist mein sinnvollster Pfad zwischen dem Kraftwerk, das jetzt erstmal im Eigenbedarf ist und ein kleines Inselnetz aufgebaut hat, und wie komme ich dann zu meiner ersten kritischen Infrastruktur. Und auf diesem Weg werden dann alle Kabel und Leitungen zugeschaltet, die ich brauche, aber es können auch immer wieder Fehlerfälle auftreten bei dieser Planung, wo ich dann an manchen Stellen mir auch Gedanken machen muss, durch welche Betriebsmittel im Netz kann ich diese Fehler beheben. Und ja, das alles ist jetzt automatisiert worden, dass eben schrittweise man so ein Inselnetz verschalten kann und gleichzeitig aber immer geprüft wird, ist mein Generator, also mein Kraftwerk, noch in einem Betriebspunkt, den es auch betreiben kann, sind irgendwelche Leitungen oder andere Betriebsmittel, sind die überlastet, muss ich vielleicht einen anderen Weg finden, um eine neue Last und einen neuen Verbraucher diesem Inselnetz auch wieder zuzuschalten. Und die Software soll dann eben ein Inselnetz auf so einer Verteilnetzebene, was eben die Stadt Wuppertal darstellen kann, aufbauen können, um dann in diesem Krisenfall, in einem Blackout, zumindest diese kritischste Infrastruktur, die wieder zu versorgen.
Ja. Ich habe nochmal eine Verständnisfrage. Also wenn man so ein Kraftwerk anschaltet, das heißt, das Kraftwerk kann sich selber erstmal auf sich selbst begrenzen und dann entscheidet man, welche Leitungen ab dem Kraftwerk mit Strom versorgt werden.
Genau.
So, das heißt, man macht nicht Kraftwerk an und puff, sofort ist auf allen Leitungen, die von da weggehen, sofort wieder volle Lotte was los, sondern man macht das vorsichtig.
Richtig.
Weil man nicht weiß, woher der Fehler liegt. Man testet dann erstmal Leitung für Leitung aus, in welcher der Fehler liegt oder warum. Also ich meine, im Normalfall macht dieses Kraftwerk ja Strom und strahlt das so schön in alle Himmelsrichtungen von sich ausgehend aus.
Genau, das hat einen etwas anderen Grund. Wenn ich natürlich, das gesamte Stromnetz irgendwo habe, dann habe ich auch viele Erzeuger gerade am Netz.
Mhm.
Und wenn ich dann eine Last zuschalte, dann kann diese Last irgendwo auch auf verschiedene Erzeuger verteilt werden. Wenn ich aber dann nur noch ein Kraftwerk irgendwo habe, dann kann ich nicht einfach die komplette Last von Wuppertal wieder auf diesen Erzeuger zuschalten. Dann würde die Frequenz direkt viel zu sehr nach unten springen und der Erzeuger würde sich direkt wieder vom Netz trennen. Also das heißt, ich muss mir genau anschauen, wie viel Last darf ich dem Erzeuger überhaupt zuschalten, damit der Frequenzsprung gering genug ist und nicht unter 47,5 Hertz fallen würde? Weil das wäre dann ein Grenzwert, wo sich das Kraftwerk vermutlich dann automatisch auch wieder abschalten würde.
Also dann hätte man gar nichts gewonnen, indem man es wieder angeschaltet hätte. Es würde sich sofort wieder sagen, nee, das geht so nicht, da saugt jemand zu viel. Genau.
Und das ist gerade eben im Betrieb eines Inselnetzes unabdingbar, dass man sich natürlich genau anschaut, dass gerade so ein Inselnetz eben möglichst stabil laufen muss. Mhm. Wenn ich da Instabilitäten reinbekomme, dann ist es ja natürlich nochmal viel volatiler und viel verletzlicher als das gesamte Verbundnetz. Und es gab dann ja eben vorher schon Gründe, warum dieses Verbundnetz zusammengebrochen ist. Und deswegen muss ich dann im Betrieb eines Inselnetzes nochmal mehr aufpassen. Und gerade, wenn man sich auch nochmal ein anderes Netz anschaut, da ist es tatsächlich so, da gibt es bei einem Kraftwerk, was mir gerade in den Sinn gekommen ist, einen Kopplungsschalter. Und dieser Schalter ist normalerweise an und der trennt das Kraftwerk automatisch vom Netz, wenn ein Stromausfall passieren würde. Und dann würde sich dieses Kraftwerk, das wäre dann nicht aus, sondern es würde sich im Inselbetrieb fangen. Allerdings braucht dieser Schalter aktuell noch die Netzfrequenz und ich könnte das nicht wieder über diesen Schalter zuschalten, das Inselnetz.
Okay.
Das heißt, um in dieser Stadt dann ein Inselnetz aufzubauen, muss ich eine parallele Leitung legen, wo aber dann dieser Schalter außer Kraft gesetzt wird. Und dann wäre es beim zweiten Mal eben so, dass ich aktuell das Kraftwerk nicht mehr in einem Inselnetz und im Eigenbedarfsfall irgendwo fangen könnte, sondern dann wäre es wirklich aus.
Okay.
Und wenn es aus wäre, würde es dann sehr lange dauern, bis man es wieder hochfahren könnte.
Du hast jetzt gerade gesagt, das simuliert man dann in dieser Software. Das war vorher gar nicht möglich, diesen Einschaltweg oder diesen kürzesten Weg zu meiner kritischen Infrastruktur zu simulieren? Oder, also sollte man ja meinen, dass sich da früher auch schon Menschen Gedanken drum
machen. Genau, also bevor ich das automatisiert hatte, war es eben möglich, das trotzdem noch irgendwo manuell zu machen. Also es gibt verschiedene Netzsimulationssoftware, die am Lehrstuhl auch zur Verfügung stehen. Und die ja auch natürlich Netzbetreiber nutzen.
Mhm.
Und man konnte eben manuell diesen Weg zuschalten. Aber wenn wir jetzt über 100, 150, 200 Schalthandlungen irgendwie sprechen, dann ist das natürlich relativ schlecht automatisiert, wenn ich das alles manuell machen muss.
Mhm.
Und dann ist es jetzt eben bei mir in der Software auch so, dass ja ein Teil des Inputs ist eben auch eine Prioritätenliste von kritischer Infrastruktur. Und diese Prioritätenliste könnte ich auch anpassen und kann dann die Software erneut laufen lassen. Wenn ich jetzt aber das Ganze manuell machen würde und ich hätte dann einfach mal 2, 3, 4 Prioritätenlisten für das gleiche Netz, dann kannst du dir, glaube ich, ausmalen, wie lange es dauern würde, das manuell umsetzen zu müssen.
Das heißt, du hast quasi jetzt die Leute oder die Betreiber in die Lage versetzt, dass sie an den Parametern rumtweaken können und gucken können, was passiert, wenn ich diesen Parameter verändere, was ist dann die sinnvollste Lösung? Und dass das dann schneller geht, als das alles manuell zu machen.
Genau, das machen wir aktuell am Lehrstuhl.
Richtig. Genau. So, wie sah denn das aus? Bist du da, wie hast du geforscht? Wie sah dein Arbeitsalltag während deiner Masterarbeit aus? Bist du rausgefahren oder hast du hier gesessen oder hast du mit Daten gearbeitet? Wie sah es aus?
Genau, ich habe ganz viel im Büro am PC gesessen.
Gar nicht selber gebitzelt an den Leitungen.
Mich dann auch eingearbeitet, sage ich mal, in die Programmierung. Ich hatte vorher relativ wenig mit MATLAB gearbeitet, ein bisschen mit Python und ich hatte dann während meiner Masterthesis mit beiden Programmiersprachen auch gearbeitet. Und das war ein großer Teil der Masterthesis.
Woher hast du die Daten bekommen, mit denen du dann gearbeitet hast?
Genau, die Daten lagen über die Betreuer von den assoziierten Partnern beziehungsweise von den Vollpartnern in dem Forschungsprojekt, die lagen bereits vor. Damit wurde eben auch schon geforscht. Daran wurde die Logik und der Algorithmus irgendwo entwickelt, aber das war noch so ein fehlender Baustein in dem Forschungsprojekt, dass man das noch nicht automatisiert hatte.
Mhm.
Und das war dann am Ende meine Aufgabe.
Mhm. Hast du mit Real-Life-Kraftwerk und Real-Life-Netzen hast du wenig zu tun gehabt?
Wenig, aber auch nicht gar nicht. Also ich hatte einmal die Möglichkeit tatsächlich, mir einen Feldtest wirklich dann auch vor Ort anzuschauen. Und das war eine ganz spannende Erfahrung. Und ich habe eben auch in den Feldtests, die ich bisher dann gesehen habe, gemerkt, dass eben ganz häufig auch die Mitarbeiter und das Personal vor Ort nicht immer 100% weiß, was sie gerade tun, weil das natürlich ein extremes Ereignis irgendwo ist. Und deswegen ist es umso wichtiger, solche Feldtests eben regelmäßig durchzuführen, damit alle auch genau wissen, was sie auch in diesem Fall dann machen müssen.
Ja. Das heißt, das waren eher alles Simulationen, die du da gefahren hast. Du hast also, weil du obviously nicht im Live-Betrieb eines Kraftwerks mit deinen Datenberechnungen rumfuhrwerken kannst. Wie sah das aus?
Genau, also die Netzbetreiber haben normalerweise in irgendeiner Form einen digitalen Zwilling vorliegen. Das heißt, so wie das Netz im Realen irgendwo geografisch in der Landschaft liegt, das gibt es eben auch digital am Computer dargestellt.
Mit allen Lasten, mit allen Transformatoren, Generatoren, mit allen Schaltpunkten, das haben die als...
Genau, das müssen die haben, um ja auch irgendwo, sie müssen ja auch eine Leitstelle haben, wo sie ihr Netz überwachen können und wo auch zum Teil Schalthandlungen auch durchgeführt werden können, direkt aus der Leitstelle, je nachdem, in welcher Netzebene ich mich dann befinde. Und ich muss ja auch mein Netz irgendwo planen. Also wir haben ja auch viele Veränderungen aktuell im Energiesystem und im Stromnetz. Und auf die Änderungen müssen ja auch die Netzbetreiber sich vorbereiten.
Was also, für Veränderungen genau? Wovon reden wir da?
Die erneuerbaren Energien zum Beispiel, viele dezentrale Photovoltaikanlagen, viele Heimspeicher, Wärmepumpen, Ladesäulen. Das sind jetzt alles neue Lasten, aber auch neue Erzeuger, die auf den unteren Spannungsebenen auftauchen im Netz, wo wir vor 20, 30 Jahren eigentlich noch gar keine Erzeuger zum Teil hatten, sondern vor allen Dingen dann viele Hausanschlüsse. Und all das sind natürlich auch zum Teil Punkte und Verbraucher, die eine hohe Gleichzeitigkeit aufweisen. Also was natürlich mein Stromnetz dann nochmal viel stärker belastet. Und deswegen ist es eben so, dass sich aktuell viele Netzbetreiber natürlich oder alle darauf vorbereiten müssen und immer wieder natürlich auch Netze planen, wie die in Zukunft aussehen müssen, damit man sich eben auf all diese neuen Elemente im Stromnetz vorbereitet.
Ja, Das heißt, das geht vom kleinen Balkonkraftwerk über die große Solaranlage auf dem Dach bis zum E-Auto, was ich anschließe. Und das muss alles ausgeglichen, ausgependelt werden. Und dafür haben die diese digitalen Zwillinge, nennst du es, ihrer Netze zum Planen vorliegen.
Genau, und genau diese wurden mir dann eben zur Verfügung gestellt.
Das ist aber sehr nett. Vielen Dank. Jetzt hast du da geforscht und hast da gearbeitet und man hat ja im Laufe seiner Forschung stößt man ja auf Hürden. Also wenn man da so durchläuft und alles läuft super glatt und man denkt, ja easy peasy, habe ich jetzt von vorne bis hinten durchgezogen, kann auch passieren, ist unspannend. Was für Hürden sind dir begegnet, Jakob, während deiner Arbeit?
Genau, also eine erste Hürde hatte ich, glaube ich, schon mal so ein bisschen angedeutet, dass eben Programmierung bei mir im, ja, sowohl Bachelor als auch im Master, es wurde zwar angerissen, aber ist nicht deutlich in die Tiefe gegangen. Also ich hatte schon so ein bisschen das Gefühl, ich starte beim Programmieren irgendwo bei Null. Und am Ende war das ja eine Arbeit, die ja doch sich sehr auf eine Softwareentwicklung fokussiert.
Ja. Zumindest steht es so im Titel.
So ist es dann auch gewesen. Und das heißt, da ist schon eine gewisse Einarbeitung erforderlich gewesen. Ich hatte auch das, also softwaretechnische Module bestanden,
ja,
die ich bei mir mit implementieren konnte, ja, in meine Software, die ich aber natürlich auch erstmal verstehen musste.
Genau.
So ein bisschen.
Ja. Bevor du es nicht verstanden hast, kannst du es ja nicht einbauen.
Richtig.
Ja. Oder du kannst es einbauen und gucken, was rauskommt, aber genau. So, das heißt, du musstest dir auch erstmal noch grundlegende Skills für die Bearbeitung deiner Masterthesis raufschaffen.
Absolut.
So, ja. So die Zusammenarbeit mit den Netzbetreibern und sowas, das war vermutlich alles easy peasy. Die freuen die sich, wenn da jemand von der Uni kommt und sagt, hey, ich möchte hier Forschung machen in eurem Bereich?
Auf jeden Fall. Ja. Das ist tatsächlich aber noch nicht im Aufgabenbereich von mir unbedingt gewesen,
ja,
in der Masterthesis, sondern das haben eben die Betreuer gemacht, okay, dass die mir einfach ja die Daten geliefert haben, okay, und dass ich die nicht selber einholen musste zu, okay, dem Zeitpunkt.
Ja, super. Lass uns nochmal ganz klar abstecken. Du hast gesagt, es gab ein Vorprojekt, dieses Siskin-Projekt gab es. Was genau ist denn jetzt dann das Neue, was du mit deiner Forschung oder deiner Masterarbeit geliefert hast?
Genau, ich bin vorhin schon mal kurz darauf eingegangen, dass eben dieser Algorithmus und dass diese Logik, dieses manuelle Verschalten, dass sich das schon die Betreuer ausgedacht hatten, mhm, im Projekt Siskin, und dass es jetzt aber eben noch um diese Automatisierung geht, und das ist im Endeffekt das, was ich dann Neues entwickelt habe, also dass das natürlich ja deutlich schneller geht und wir jetzt, ja, ich sag mal, innerhalb von wenigen Minuten so ein Inselnetz planen können, und wenn wir dann ja vom Netzbetreiber, von der Stadt die neue Aussage bekommen, diese kritische Infrastruktur wird jetzt aber höher priorisiert als eine andere, dann muss ich jetzt nicht alles manuell umbauen, sondern ich kann eben einen Input-Parameter irgendwo, ja, verändern, nämlich eine Prioritätenliste der kritischen Infrastruktur, und kann dann eben erneut in 2-3 Minuten dieses Inselnetz neu aufbauen und die Reihenfolge. Und es geht eben auch darum, dass ein Output von zum einen eben dieses gesamte Inselnetz ist, aber eben, ja, auch ein Ablaufplan aller notwendigen Schalthandlungen für den Netzbetreiber. Und die beiden Sachen können wir jetzt eben an den Netzbetreiber liefern. Und wir sind auch der Meinung, dass eben eigentlich am besten jeder Netzbetreiber oder jeder Verteilnetzbetreiber in Deutschland ja so ein Notfallinselnetz möglichst in seiner Schublade liegen haben,
absolut,
sollte. Und eben genau wissen sollte, in welcher Reihenfolge führe ich dann welche Schalthandlungen durch. Und ja, mit unserer Software können wir eben auch sehr gut realitätsnah abdecken, ob das Netz, die Betriebsmittel, ob das eben auch so aufgebaut werden kann oder nicht. Und
Das ist das Ding. Das heißt, da haben wir oder da hast du jetzt was geschaffen, was sowohl direkt in die Praxis überführt werden kann, wie du gerade schon gesagt hast, jeder,
genau,
Netzbetreiber sollte das haben. Dem schließt man sich übrigens auch als Laie an, dieser Meinung, dass jeder Netzbetreiber sowas haben sollte, nachdem man das sich mal deine Arbeit da so durchgelesen hat. Wir haben einmal eine Praxisrelevanz, das heißt, das Thema ist einfach wichtig. Ja, wir haben eine sofort auf die Praxis übertragbare Relevanz. Aber für was für Studien kann denn dein Thema jetzt noch weitere Grundlage sein?
Genau, du sprichst da ein sehr gutes Thema an, denn es gibt jetzt nach dem Vorgängerprojekt Siskin, also steckt ja auch schon im Vorgängerprojekt irgendwo drin, auch ein neues Projekt, Siskin Applied, was ich jetzt durchführen darf als Konsortialführer mit 9 Vollpartnern und 9 assoziierten Partnern. Also wir haben auch weitere Verteilnetzbetreiber noch dabei, deren Netze wir jetzt eben auch uns nochmal spezifisch anschauen können, mhm, dort auch Inselnetze planen können Und da sind jetzt spannenderweise auch Inselnetze dabei, beziehungsweise Netzstrukturen dabei, wo aktuell kein schwarzstadtfähiges, kein inselbetriebsfähiges Kraftwerk vorhanden ist, wo vielleicht nur viel Photovoltaikanlagen da sind. Mhm. Und man da dann darüber nachdenken kann, kann ich vielleicht einen Batteriespeicher, ein sehr großer, auch diesen Netzbildner darstellen und kann nicht von diesem Batteriespeicher dann auch so ein Inselnetz aufgebaut werden. Und das sind jetzt ist ein neuer Fokus, den wir eben auch bei Siskin Applied nochmal legen wollen. Und da soll eben dann am Ende auch ein Leitfaden irgendwo entstehen, an dem sich dann auch die anderen Verteilnetzbetreiber, die bisher bei beiden Forschungsprojekten noch nicht teilgenommen haben, sich dran orientieren können.
So, das heißt, du hast deine Masterarbeit geschrieben, du hast sie abgegeben und dann hast du dich mit dieser Masterarbeit auf unseren Alumni-Preis beworben. Das ist schon ein Moment her.
Richtig.
Und dann kam aber irgendwann in diesem Jahr ja der Moment, wo du diesen Preis gewonnen hast. Kannst du dich noch erinnern, wo du im Moment der Preisverkündung warst sozusagen? Wie lief der Moment ab, wo dir jemand gesagt hat, Herr Wieland, Sie haben da einen Preis gewonnen?
Genau, ich erinnere mich noch relativ gut. Es war, glaube ich, ein Donnerstagabend das oder Donnerstagnachmittag. Gut. Ich war gerade noch im Homeoffice zu Hause am Schreibtisch, habe gearbeitet. Und dann hatte mich Frau Schittek angerufen und ja mir diese sehr erfreuliche Nachricht überbracht. Und ich habe einen Moment gebraucht, bis ich das realisiert habe, dass ich tatsächlich diesen Preis gewonnen habe. Also ich hätte mich natürlich nicht beworben, wenn ich nicht da eine Möglichkeit gesehen hätte. Aber es war natürlich trotzdem nicht zu erwarten.
Ja, und trotzdem ein schöner Moment, so diese Anerkennung für seine Arbeit zu bekommen, richtig?
Absolut.
Wem hast du es als erstes erzählt?
Ich glaube, meinem Mitbewohner, der okay. zu dem Zeitpunkt dann zu Hause war. Ich habe es vielen Leuten auch nicht direkt erzählt, sondern dann auch ein bisschen gewartet, dass ich vielleicht Personen dann auch nochmal persönlich sehe, bevor ich ihnen das mitteilen kann.
Ja, das ist doch auch, das ist ein schöner Moment, wenn man vor jemandem steht und das so seinem Betreuer vielleicht auch sagen kann oder so, hey, die Arbeit, die wir da gemacht haben, ist ausgezeichnet worden. Du hast es gerade eben schon anklingen lassen. Wie geht's jetzt für dich weiter, Jakob?
Genau, ich habe im Februar 2025 habe ich meine Promotion gestartet am Lehrstuhl Elektrische Energieversorgungstechnik von Professor Strahlek. Und da werde ich jetzt die nächsten Jahre weiter an genau diesem Forschungsthema arbeiten dürfen und freue mich sehr, dass eben wir diese Software auch weiter verwenden können, weiterentwickeln können. Also es gibt auch durchaus noch ein, zwei Schwachstellen, die wir noch ausbessern können.
Und hört.
Genau, die ist noch nicht fertig entwickelt. Aber es ist ein sehr guter Start, wo wir anfangen können.
Ja.
Und wir führen jetzt im Projekt eben, also nicht nur diese Weiterentwicklung der Software ist eben ein Bestandteil, sondern wir führen auch Workshops durch mit den verschiedenen Verteilnetzbetreibern und sprechen da eben ganz genau über die Priorisierung von kritischer Infrastruktur, über verschiedene Stakeholder der Verteilnetzbetreiber und wie dann auch genau dieser Prozess eben im Blackout aussieht. Welche Kommunikationsmittel muss ich da haben? Ein ganz neues Thema. Ist jetzt auch schon ein bisschen auf dem Markt, aber ist zum Beispiel 450 Megahertz Technologie oder Satellitentelefone, die ich vielleicht auch da habe.
Mhm.
Und da wollen wir eben dann diesen Leitfaden irgendwo am Ende als Output von dem Forschungsprojekt auch haben, dass auch andere Netzbetreiber, die sich sicherlich schon irgendwo ihre Gedanken gemacht haben, aber ich bin mir sicher, wir haben auch noch viele Netzbetreiber, die diesen Plan einfach verbessern können.
Ja, und das heißt, du bleibst unserer Uni und deinem Lehrstuhl sogar treu und arbeitest sogar an deinem gleichen Thema weiter.
Richtig.
Ja, super, perfekt. Ich lade euch KandidatInnen immer ein, am Ende unserer Folge einfach mal noch was zu erzählen, was euch besonders am Herzen liegt. Also irgendwas, was dir jetzt in deinem Forschungs- oder Werdegang-Leben begegnet ist, was du denkst, was Menschen da draußen vielleicht einfach mal hören sollten.
Ja, also ich glaube, was ich gerne nochmal mitgeben möchte, ist, dass sich jeder vielleicht einfach Gedanken machen kann, wie man sich auf so ein Extremereignis irgendwo vorbereiten kann. Es muss ja kein Blackout sein, es kann auch einfach ein nächstes Extremwetterereignis sein, was wir ja zum Teil auch in Deutschland jetzt schon vermehrt sehen. Man muss nur an die Flutkatastrophe im Ahrtal denken und deswegen ja, sollte man sich irgendwo Gedanken machen, wie kann man sich vorbereiten, welche Ressourcen brauche ich vielleicht zu Hause, um nicht bei der nächsten Pandemie wieder in den Supermarkt rennen zu müssen und hoffen müssen, dass Toilettenpapier noch zu kaufen ist. Und genau, an die Leute, die natürlich in solchen Positionen sind, irgendwie beim Netzbetreiber oder bei den Betreibern der kritischen Infrastruktur oder auch bei Betreibern von Kraftwerken, da ist es, glaube ich, wichtig, dass man solche Fail-Tests durchführt. Also, dass man mit den Mitarbeitern das ausprobiert, dass man mal durchspielt, sich auf dieses Ereignis vorbereitet und sich Gedanken macht, wie kann man sich noch besser vorbereiten, als man jetzt vermutlich schon vorbereitet ist.
Ja, ganz wichtig. Also ich denke, wie ich schon am Anfang gesagt habe, so eigentlich würden wir uns alle damit lieber überhaupt gar nicht beschäftigen, dass die Möglichkeit für sowas besteht. Und wir würden das gerne auf dich auslagern und sind dir auch furchtbar dankbar. Aber man kann es eben nicht ganz von sich weisen. Also jetzt auch nicht nur als Kraftwerkbetreiber, sondern auch als Mensch und Mitglied der Gesellschaft. Wir sollten da alle ein kleines Auge drauf haben, was so um uns herum passiert und was wir dran mitwirken können.
Genau.
Jakob, ich danke dir sehr, dass du heute da warst und dass du uns mit in deine Fachwelt genommen hast. Und ich hoffe, Sie und ihr alle da draußen hattet ganz viel Spaß beim Zuhören. Nächste Woche melden wir uns schon mit der nächsten Folge. Bis dahin, wie immer, alles Gute, ein herzliches Auf Wiederhören und tschüss.
Tschüss.